Buzzard, ein Podcast, alle Perspektiven.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim großen Wochenrückblick von Buzzard. Diese Woche war viel los in den Medien und das wollen wir uns hier genauer anschauen.
Richtig, wie immer geht es um die wichtigsten Nachrichten und Debatten diese Woche. Im Podcast zeigen wir dazu die verschiedenen Perspektiven von links bis rechts.
Zuerst sprechen wir über die Taurus-Waffenlieferungen und vor allem um den Taurus-Leak und die Frage, ob die Reaktion von Verteidigungsminister Pistorius angebracht ist oder nicht.
Im zweiten Top-Thema sprechen wir dann über den Anschlag auf die Gigafactory von Tesla in Brandenburg und vor allem die Frage, wie es um die linksextremistische Gewalt in Deutschland steht.
In der Analyse der Woche fragen wir uns angesichts der Streiks, die gerade das halbe Land lahmlegen, ob Deutschland ein prinzipielles Mentalitätsproblem hat und ob wir vielleicht öfter versuchen sollten, Kompromisse zu finden.
Wir schauen außerdem in die USA. Mit dem Super Tuesday ist jetzt also klar, dass wir ein Rematch erleben werden zwischen Donald Trump und Joe Biden. Da dürfen wir uns zumindest ziemlich sicher sein. Und wir blicken etwas genauer auf dieses Thema.
Und während wir diesen Podcast aufzeichnen, ist heute der Weltfrauentag. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um eine Lösungsperspektive vorzustellen. Eine Empfehlung, wie wir vielleicht ein bisschen mehr Chancengerechtigkeit bei den Gehältern in Zukunft erzielen können.
Genau, Dario, so schaut es aus. Und dann starten wir auch schon rein. Das also unser Podcast, der große Wochenrückblick mit Buzzard. Heute ist Freitag, der 8. März. Und ich bin Felix Friedrich. Und zusammen mit mir im Studio ist Dario Nassal.
Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche.
In unserem ersten großen Konfliktthema sprechen wir über den Taurus-Abhörskandal. Taurus-Marschflugkörper haben uns auch vergangene Woche im Podcast hier schon beschäftigt. Nach wie vor ist die Haltung der deutschen Bundesregierung, die Marschflugkörper nicht zu liefern. Aber diese Haltung wird jetzt erneut angezweifelt von der Union zum Ende der Woche hin. Die wollen jetzt tatsächlich die Entscheidung nochmal erzwingen und wollen durchsetzen, dass die Marschflugkörper doch geliefert werden. Und das ist eben deshalb so, weil jetzt die ganze Woche eigentlich weiter über Taurus diskutiert wurde, auch über die Begründung von Bundeskanzler Scholz wegen des Abhörskandals, was vergangenen Freitag geleakt wurde, auf dem russischen staatsnahen Sender Russia Today.
Genau, nämlich vergangenen Freitag wurde ein Gespräch zwischen vier hochrangigen Bundeswehroffizieren abgehört und veröffentlicht. Und zwar wurde darüber gesprochen, wie eigentlich die Taurus-Marschflugkörper von den Ukrainern potenziell eingesetzt werden könnten in der Verteidigung gegen russische Angriffe. Und das ist natürlich äußerst heikel und hat deswegen zu einer sehr, sehr großen Debatte in Deutschland geführt und vor allem zu viel Empörung.
Also brisant ist natürlich einerseits, dass diese Bundeswehroffiziere überhaupt abgehört werden konnten. Also dass der russische Nachrichtendienst scheinbar da problemlos mitschneiden konnte, ist natürlich ein Riesenskandal, über den sich jetzt ganz viele in Deutschland aufregen. Das zweite ist natürlich, dass dort auch darüber diskutiert wurde, wirklich über Einsatzszenarien, die eben auch bedeuten würden, dass unter anderem möglicherweise die Krimbrücke angegriffen wird. Und das würde eben Deutschland, so wertet es Russland, wirklich zum Kriegsteilnehmer machen. Das heißt also, es macht noch mal einmal mehr deutlich, wie nah wir wirklich hier dran sind, als Kriegsteilnehmer wahrgenommen zu werden. Es wurde auch in dem Gespräch betont, auch das wurde viel kritisiert, dass eben britische Offiziere vor Ort sind und britische Soldaten vor Ort sind, um die Flugkörper von Großbritannien auch mit Geodaten zu programmieren. Auch das ist natürlich ein Problem, weil Großbritannien offiziell sagt, sie sind da nicht Teil von. Ja, und dann muss man eben auch noch zusätzlich sagen, es wurde auch über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie jetzt die Taurus an die Ukraine geliefert werden können, ohne dass deutsche Soldaten involviert sind. Und auch das zeigt, dass eben möglicherweise es hier schon Optionen gibt und nicht unbedingt deutsche Bundeswehrsoldaten auf ukrainischem Territorium sein müssen, um diese Waffen einsetzbar zu machen. Und das ist ja die Begründung von Scholz, weswegen er die Taurus-Marschflugkörper nicht liefern möchte. Also deswegen führt das Ganze natürlich auch zu einer innenpolitischen Debatte. Und Russland hat das Ganze natürlich jetzt genutzt, um zu drohen, um Angst zu machen und zu sagen, okay, also wenn Deutschland sich zur Taurus-Lieferung entscheidet, dann seid ihr Kriegsteilnehmer. Und dann werden wir auch entsprechend reagieren. Es gab sogar eine Ankündigung in einem russischen Staatssender, dass man dann deutsche Brücken attackieren würde. Also schon richtig krass. Aber Russland nutzt das natürlich auch, um einen Spalt in die Regierung zu treiben. Ne? Man sieht das jetzt, es gibt Diskussionen innerhalb der Ampelregierung, aber es gibt auch jetzt vor allem auch eben diese Kritik von der Union und erneute Diskussionen über Taurus.
Ja, und genau davor warnte diese Woche dann ja auch eindringlich der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der warnte, Vorsicht, man darf jetzt auch nicht überbewerten, was hier der Kreml macht. Und er warnte eben damit vor Putins Informationskrieg. Also diese Absichten aus Russland kritisch zu hinterfragen.
Und wir schauen uns bei BuzzFeed ja immer die Medienperspektiven dazu an. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das Ganze aufgenommen wird, das ist eigentlich ganz spannend. Also natürlich sind die meisten Stimmen in der Medienlandschaft, die meisten großen Leitmedien der Auffassung, ja, das ist ein Abhörskandal, das ist ein großes Problem, weil es eben zeigt, wir müssen uns besser ausrüsten als Bundeswehr, wir sind nicht kriegstüchtig so. Und es gibt auch sehr viele Stimmen, die eben sagen, ja, aber Pistorius hat im Grunde schon recht. Also wenn man jetzt sagen wollte, wir bei BuzzFeed beleuchten ja immer Konflikte, ist in dem Fall nicht so ein großer Konflikt. Es wäre eher ein Aufschrei, kann man sagen, über dieses Leak, dass eben doch viele Leute erstaunt waren, dass es passiert ist. So. Und viele Stimmen sagen, Pistorius hat recht, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Ganze aufklären, aber wir dürfen uns hier nicht spalten lassen. So. Und auf der anderen Seite gab es eben ein paar wenige Stimmen und eine Stimme, die wir auch in der BuzzFeed-App dabei haben, die nochmal so die Pistorius-Position kritisieren und darauf kann ich dann gleich nochmal genauer eingehen.
Genau, mach das doch mal. Die Perspektive meintest du ja auch nochmal zu mir persönlich, fandest du eigentlich am überraschendsten und spannendsten in dieser gesamten Debatte. Wobei die anderen Perspektiven, die jetzt eben Pistorius und die Regierung in Schutz nehmen, eigentlich gar nicht so erhellend waren.
Kann man vielleicht so ganz salopp sagen, ja. Also aus meiner Sicht war diese Kritik zwar nicht so stichhaltig, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte, aber doch ein interessanter Perspektivwechsel einfach auf diese Debatte. Und zwar kommt sie von ND, Neues Deutschland, das ist eine sehr linke Zeitung und sie steht auch der Linkspartei sehr nahe, von Redakteur Peter Steininger. Und man muss sagen, jetzt in der ganzen Debatte um die Ukraine, ND positioniert sich eigentlich immer und überall sehr kritisch gegenüber Waffenlieferungen und hält streng an diesem Pazifismus fest. Von daher auch nicht so überraschend, dass diese Stimme jetzt von ND kommt. Aber die sagen halt, es ist eigentlich gar nicht ein Abhörskandal in erster Linie. Der eigentliche Skandal laut Peter Steininger ist eben die Erörterung von Einsatzszenarien für deutsche Taurus-Marschflugkörper auf dem Kriegsschauplatz. Dass das tatsächlich jetzt hier wirklich von den ranghohen Offizieren erörtert wird, das meint er, ist eigentlich wirklich bedrohlich, weil es wirklich bedeutet, wir sind nur noch ganz kurz davon entfernt, zum Kriegsteilnehmer zu werden und dass jetzt aber Deutschland gar nicht darüber redet, dass wir so nah dran sind und dass es vielleicht ein Risiko sein könnte, auch für uns in Deutschland, das ist eigentlich ein Skandal, meint er. Und es ist ein Skandal, dass es als so selbstverständlich wahrgenommen wird. Und stattdessen, meint er, haben es eben jetzt Leitmedien und Regierung geschafft, das Framing zu drehen, sodass wir jetzt eben hauptsächlich über den Abhörskandal sprechen. Also, dass wir hauptsächlich darüber sprechen, dass die Russen jetzt eben hier mithören konnten und dass sie eben jetzt einen Informationskrieg betreiben. Und da meint er eben, da haben wir irgendwie so ein bisschen sozusagen das Framing verdreht.
Ja, und total interessant. Ich sehe hier gerade reingekommen in der Zeit um kurz vor 17 Uhr an diesem Freitag, wo wir aufnehmen. Da erklärt auch der Zeitredakteur Jörg Lau gerade das, was du hier beschreibst, nämlich dass möglicherweise hier dem Verteidigungsminister ein Lehrstück in politischer Kommunikation gelungen sein könnte. Denn Putin wollte spalten, schreibt Jörg Lau, doch Pistorius ist es gelungen, die Reihen zu schließen. Also schon sehr, sehr interessant, denn natürlich hat hier auch die Regierung, hat Scholz, haben die natürlich ein Eigeninteresse hier sicherlich natürlich Wert zu legen darauf, dass die innere Sicherheit geschützt ist, keine Frage, aber eben möglicherweise auch nicht ganz so sehr zu offenbaren, wie weit die internen Überlegungen innerhalb der Bundeswehr und innerhalb der Bundesregierung natürlich auch fortgeschritten sind. Kurz meine Einschätzung hierzu, überraschend finde ich das gar nicht so sehr, was hier der ND-Redakteur bemerkt, denn es ist ja offenkundig, dass natürlich die Bundeswehr darüber redet und darüber auch ganz genau Analysen veröffentlicht, intern, die natürlich auch intern bleiben sollten, inwiefern jetzt tatsächlich Taurus-Marschflugkörper auch eingesetzt werden könnten. Das erwartet sicherlich auch ganz Deutschland von der Bundeswehr und von der Bundesregierung.
Und so wie du das siehst, haben das auch viele Beobachter gesehen. Also zum Beispiel Deutschlandfunk der Tag, dort wurde es eben auch in diese Richtung analysiert, ebenso wie eben in vielen Leitmedien. Deswegen kann man sagen, vielleicht ist Pistorius hier ein Meisterwerk im Framing tatsächlich gelungen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass viele Leitmedien sich das dachten, was du dir dachtest, dass das nämlich nicht so überraschend ist. Und dass eben wirklich überraschend ist, dass dieser Abhörskandal gelungen ist. Ein Punkt muss man aber vielleicht nochmal ND lassen. Und zwar meint er eben auch die Verflechtung von Armee und Rüstungsindustrie und die verdeckten Operationen von Briten und US-Militärs, dass die nämlich dort im Einsatz sind, das sei wirklich ein Skandal. Und da muss man sagen, ja, das ist vielleicht schon etwas, was davor nicht so in der Öffentlichkeit war, was in die Öffentlichkeit gekommen ist, was aber jetzt in Deutschland nicht so stark diskutiert wird.
Und was interessanterweise ja auch den Deutschen und vor allem Olaf Scholz auch extrem vorgeworfen worden ist, dass er auch selber auch in seiner Regierungserklärung schon das gesagt hat, dass ja die Briten und die Franzosen selber schon aufgrund einer anderen Verfassungsgeschichte und Verfassungstradition vor Ort sind und eben auch ganz anders agieren können. Ja, trotzdem muss eine Frage jetzt natürlich noch beantwortet werden, nämlich was sind die Konsequenzen erstens des Taurus-Leaks und was bedeutet das auch möglicherweise für die Ampelkoalition selbst? Jetzt auch in der kommenden Woche, wenn die Union tatsächlich fordert und auch den Druck nochmal erheblich erhöht, sich nicht einschüchtern zu lassen von Russland und von dieser, so sagen sie, russischen Propaganda-Aktion, dass eben Deutschland jetzt also doch noch die Taurus-Marschflugkörper liefern solle.
Politisch muss man sagen, hat Pistorius erstmal angekündigt, dass keiner der Bundeswehroffiziere jetzt entlassen wird. Er hat angekündigt, dass er das Ganze aufklären will, aber man muss sagen, so seit Mitte der Woche ist das Thema damit eigentlich erstmal vom Tisch. Erstmal, könnte man sagen. Denn es ist jetzt eben so, durch diese inhaltliche Brisanz des Themas, dass eben klar wurde, okay, vielleicht braucht es gar nicht unbedingt Bundeswehrsoldaten, um die Taurus zu bedienen, fordert jetzt die Union nochmal die Ampelregierung heraus und die FDP geht mit und das könnte zu einer Koalitionskrise führen. Das werden wir nächste Woche nochmal näher beleuchten. Das heißt also, das sind die politischen Konsequenzen. Medial kann man sagen, haben wir hier eine Perspektive dabei von Focus Online, von dem Kolumnisten Hugo Müller-Fock und die zeigt eigentlich ganz gut, wie viele Medien auch darüber nachdenken. Man muss dazu sagen, Focus Online ist ein konservatives Medium, also sie kritisieren die Ampelregierung eigentlich regelmäßig, sind regelmäßig für mehr Waffenlieferungen und gerade Hugo Müller-Fock schreibt eigentlich wöchentlich Kolumnen, in denen er die Ampelregierung und auch die Zögerlichkeit des Kanzlers bei Waffenlieferungen kritisiert. Aber er sagt im Grunde, zwei Konsequenzen folgen aus dem, was wir jetzt hier gerade erlebt haben. Das erste ist, dass er irgendwie klar macht, dieser Abhörskandal hat deutlich gemacht, wie aggressiv Putin wirklich ist. Nämlich sagt er, die Botschaft, die Putin über seinen Propagandasender Russia Today den Deutschen übermittelt, ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Er hat also damit gesagt, ich bin überall, ich weiß alles über euch, nehmt euch also in Acht. Und er meint, diese Demonstration von Putin, der jetzt hier ganz offen, aus propagandistischen Gründen natürlich, aber ganz offen Stärke zeigt, die sollte man auch mit Stärke beantworten. Also das ist so das, was er auch an Scholz kritisiert. Er meint, wir dürfen jetzt da nicht zögerlich sein, sondern wir sollten darauf reagieren, und das sagt ja auch jetzt die Union, indem wir eben die Taurus-Marschflugkörper liefern. Also gegen die Aggressivität mit ein Stück weit einer Demonstration von Stärke vorzugehen. So ist die eine Konsequenz, die er fordert. Die zweite Konsequenz ist, dass er eben meint, okay, wir müssen natürlich massiv in Cybersicherheit und die Aufrüstung der Bundeswehr investieren und das darf auch nicht so ein langfristiges Projekt sein, wie es vielleicht jetzt gerade angelegt ist, sondern es muss eigentlich noch viel schneller passieren, als wir es bisher geplant hatten, denn er meint eben, das hat einmal mehr erschreckend deutlich gemacht, wie stark Russland tatsächlich auch auf dem Feld der Cybersicherheit aufgestellt ist.
Heißt also, wenn wir jetzt einen Strich unter dieses Thema ziehen wollen, dann ist es eine ganz schön brenzlige Ausgangslage, denn natürlich ist es durchaus berechtigt, vor Putin und Russland sich Sorgen zu machen. Und es ist schwer einzuschätzen, wo die rote Linie des Kreml liegt. Auf der anderen Seite ist natürlich der Ruf nach Stärke auch richtig. Aber wenn man sich anschaut, wer immer diejenigen sind, die die Stärke fordern, sind es natürlich auch bestimmte politische Kräfte. Und vor allem auf der konservativen Seite sind die besonders laut. Insofern, ganz so einfach wird es nicht sein. Und es bleibt abzuwarten, was nächste Woche passiert, wie sich also die Abgeordneten im Deutschen Bundestag verhalten. Denn die repräsentieren letzten Endes in dieser Demokratie, in der wir leben, das Volk und die Stimme des Volkes. Insofern, ich selbst bin auch hin und her gerissen und es wird auf jeden Fall spannend. In unserem zweiten großen Thema diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Anschlag auf Tesla. Am Dienstagmorgen wurde ja ein Strommast der Gigafactory in Brandenburg in Flammen gesetzt. Und zu dem Anschlag auf den Strommast, da hatte sich jetzt die linksextreme Vulkangruppe bekannt. Sie sprach in dem Zuge von extremen Ausbeutungsbedingungen bei Tesla und versuchte damit, diesen Anschlag zu rechtfertigen. Ja, Tesla selbst rechnet jetzt mit einem Schaden in Millionenhöhe. Und Dario, wir wollen etwas genauer darüber sprechen, wie jetzt dieser Anschlag medial aufgenommen worden ist. Natürlich mit viel Kritik, aber wir haben auch Stimmen gesehen, die mindestens den Anschlag etwas in ein anderes Licht rücken, um nicht zu sagen, zu relativieren versuchen.
Ganz genau. Und bevor wir jetzt in die Reaktionen gehen, finden wir es spannend, einmal uns die Hintergründe anzuschauen. Also einerseits vielleicht nochmal ganz kurz, warum Tesla? Und dann vielleicht auch nochmal diese linksextreme Gruppierung, diese Vulkangruppe. Von der habe ich persönlich vor diesem Anschlag jetzt noch nie was gehört. Dann können wir da auch nochmal genauer drauf eingehen, wer ist das eigentlich und wer steckt dahinter? Was sind die Motive?
Okay, dann ist es wahrscheinlich wichtig, zu Beginn noch einmal daran zu erinnern, wie viele Konflikte es eigentlich in letzter Zeit um die Gigafabrik in Grünheide gegeben hat. Denn vor wenigen Wochen gab es ja erst ein Votum, darüber haben wir auch bei Buzzard berichtet, ein Bürgerentscheid, da haben sich nämlich 62,1% mehrheitlich gegen die Erweiterungspläne des Unternehmens entschieden. Denn Tesla will da einen ganzen Wald roden, um die Produktionskapazitäten auszuweiten. Das heißt also, die Kritik an Tesla, die reißt nicht ab, denn auch schon in den letzten Monaten gab es neue Berichte, die gezeigt haben, dass die Trinkwasserqualität dort in Grünheide auch für die umliegenden Gemeinschaften und Kommunen sich deutlich verschlechtert hat. Das heißt, es gibt sowieso sehr viel Unmut gegen die Gigafactory. Und dahingehend ist es gar nicht so überraschend, dass Tesla jetzt als Ziel gewählt worden ist, weil Tesla eben mit den E-Autos für grünen Kapitalismus steht. Ja, und hier kommt jetzt also auch die sogenannte Vulkangruppe ins Spiel.
Ja, und das finde ich sehr spannend. Da hatten wir diese Woche eine Perspektive dabei, weil ich hatte zuvor von dieser Gruppe, Vulkangruppe, bisher noch nie was gehört. Und ich kann mir vorstellen, viele, die uns hier zuhören, wahrscheinlich vor dieser Nachrichtenmeldung auch noch nicht. Also lass uns doch da mal noch ein bisschen genauer reingehen. Wer ist das?
Ja, die sogenannte Vulkangruppe gehört zu den Vulkangruppen, denn diese Vereinigung ist eine linksextreme Vereinigung, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steckt. Die gibt es schon seit mehr als 10 Jahren und die sind schon häufiger mit politisch motivierten Sabotageakten aufgefallen. Tobias Esser hat bei T-Online einen ganz guten Überblick gegeben über das Zitat wirre Pamphlet der Tesla-Angreifer und da klärt er eben auf, dass es schon einige dieser Sabotageakte in den letzten Jahren gegeben hat. Unter anderem 2018, da gab es eine Vulkangruppe Netzherrschaft zerreißen, die mehrere Kabelverbindungen in Berlin-Charlottenburg durchtrennt hatte. Und damit ist eigentlich die Gruppe zum ersten Mal so richtig in Erscheinung getreten. Da waren damals 6.500 Haushalte und 400 Gewerbeeinheiten für mehrere Stunden ohne Strom. Und auch schon damals ermittelte der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz, allerdings ohne Erfolg. Und schon damals hatten die Verursacher erklärt, dass sie ein Ziel verfolgt haben, nämlich den Flughafen Tegel und auch die Netzverbindungen im Regierungsviertel lahmlegen zu wollen. Also deswegen, ne, unter dem Titel Vulkangruppe Netzherrschaft zerreißen, verbinden die dann solche Ziele mit Sabotageakten. 2019 gab es eine weitere Sabotageaktion. Dieses Mal ging das gegen die Kabel der S- und Fernbahn in Berlin-Karlshorst. Da nannte sich die Gruppe Vulkangruppe OK. Und ebenfalls hatten die damals ein Bekennerschreiben veröffentlicht, und zwar auf der linksextremen, mittlerweile verbotenen Plattform Indymedia. Und die wollten sich da solidarisieren mit Fridays for Future und haben gesagt, zu einem richtigen Generalstreik gehören auch Blockaden und feurige Sabotageaktionen. Also, diese Aktion, die wir jetzt erleben, kommt für viele sehr überraschend aus dem Nichts, aber es gibt halt schon eine Vorgeschichte.
Ja, was man an der Stelle ja auch sagen muss, ist, Die Gruppe hat mit ihrem Anschlag natürlich ganz klar auf Tesla gezielt, aber es kam natürlich durchaus auch Personen in den umliegenden Orten zu Schaden, weil eben der Strom ausgefallen ist. Das heißt also Supermärkte zum Beispiel oder auch in Altersheimen, ne, wo Menschen irgendwie auf Strom angewiesen sind, war da auf einmal kein Strom mehr. Und das ist natürlich auch so das, was insgesamt kritisiert wird, dass der Anschlag eben jetzt zu weit ging. Und das bringt uns zu dem Konflikt zu diesem Thema.
Richtig, und da beziehen sich viele kritische Stimmen in den Medien auch auf das Bekennerschreiben der Gruppe. Und die Vulkangruppe Tesla abschalten, also so heißt diese Vulkangruppe dieses Mal, die, um nochmal kurz auf dieses Bekennerschreiben einzugehen, die hat sich zum Ziel gesetzt, sich zu solidarisieren mit anderen Protestierenden, die aktuell Teile des Waldes übrigens in der Nähe des Tesla-Werkes besetzen. Ich weiß gar nicht, ob das so viele mitbekommen haben, aber es gibt dort also schon einigen linken ökologischen Aktivismus vor Ort. Und jetzt hat sich also diese Vulkangruppe Tesla abschalten hier eingemischt. Und die sagt eben hier laut Bekennerschreiben, Tesla ist ein Symbol für grünen Kapitalismus und einen totalitären technologischen Angriff auf die Gesellschaft. Und hier kann ich mal einen Beitrag zitieren aus der Welt, der dieses Schreiben aufgreift und sagt, ja, die Gruppe steht eben beispielhaft hier für einen ganz klaren linksextremen Aktivismus, der in dieser Form keinesfalls zu tolerieren sei. Zu Wort äußert sich konkret hier der Investigativredakteur Lennart Fahler. Er meint, das Treiben der vermeintlichen Klimaschützer, also die ja so argumentieren, dass sie sich mit den Aktivisten dort vor Ort solidarisieren, das dürfe eben in keinem Fall kleingeredet werden. Denn es gehe hier den Täterinnen und Tätern nicht darum, etwa nur Umweltschäden abzuwenden, argumentiert er in seinem Artikel. Stattdessen werfen sie Tesla und dem Gründer selbst, Elon Musk, Überwachung vor. Und aus seiner Sicht stehe dahinter die Überzeugung von einem Kampf gegen Kapital, Patriarchat und Kolonialismus. Und er meint sogar, geht noch einen Schritt weiter, dass die Täter in einer Art klimafeindlichen IT-Dystopie leben. Und aus diesem Grund heraus solch radikale Taten, in dem Fall Straftaten, begehen. Für ihn ist es deshalb so problematisch, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz zwar in den vergangenen Jahren immer wieder vor der Ideologie dieser Kollektive gewarnt habe, aber es habe einfach niemanden so recht interessiert und ein Ende des Spuks, so seine Wortwahl, die sei auch weit entfernt. Ja, insofern erinnern ihn hier die aktuelle Situation auch an die Razzien auf der Suche nach den früheren RAF-Linksterroristen aktuell und dass die Selbstanmaßung vermeintlicher Protestbewegungen selten ein gutes Ende nimmt.
An der Stelle muss man sagen, so sehen es ja die meisten Medien, ne? Also es gibt eigentlich kein Medium, was jetzt sagt, okay, das, die Aktion ist angebracht oder das sind jetzt die richtigen Mittel, um gegen Tesla vorzugehen. Gleichzeitig muss man ja nichtsdestotrotz sagen, gibt es vielleicht Stimmen, die gerade vor dem Hintergrund des Bürgerentscheids und auch der breiteren Protestbewegung, die sich jetzt auch im Wald formiert hat, ein Stück weit zumindest auch sagen, okay, vielleicht hat die Politik hier auch Sachen falsch gemacht, vielleicht hat auch Elon Musk mit seinen Reaktionen etwas falsch gemacht. Es gibt ja auch dieses berühmte Video von Elon Musk, wo er eine Ansprache hält und sich darüber lustig macht, dass es überhaupt kein Trinkwasserproblem geben kann, weil da viele Bäume stehen und deswegen ist es eine grüne Region. Das wurde eben zum Internet-Meme und hat sich auch sehr viel verbreitet, um eben so ein bisschen zu zeigen, okay, Elon Musk ist also arrogant, er hört sich das gar nicht richtig an und beschäftigt sich nicht mit den Studien, die dazu erstellt wurden, zum Beispiel den Gutachten, die dazu erstellt wurden. Und dann auch jetzt seine Reaktion war ja, dass es extrem dumm sei, weil es extrem dumm sei, jetzt eben Tesla-Autos zu boykottieren anstatt Verbrennermotoren, wenn wir doch eben einen Klimawandel erleben. Also auch da kann man sagen, klar, dass Elon Musk da keine Einsicht hat, aber er hat auch keinerlei Verständnis für die Kritik, die dort stattfindet. Und da wäre nochmal spannend, diese Perspektive nochmal zu beleuchten. Wie wird denn hier auf der Seite argumentiert? Die sagen, hier wurden auch Fehler gemacht und man kann es vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, dass es hier Unmut gibt in der Region.
Genau so, wie du gesagt hast, dass eben die Reaktionen hier aktuell in den Medien und in der Politik auch und nur vom eigentlichen Konflikt ablenken. So argumentiert zum Beispiel die linke Berliner Tageszeitung Taz und zwar die Redakteurin Nanja Böhnisch. Aus ihrer Sicht ist es auch so, dass der Anschlag keineswegs gut zu heißen sei. Also das sehr wohl. Allerdings stört sie sich eben daran, dass sich hier viele hinstellen und wie so eine Art Pauschalkritik äußern, so als sei Tesla wirklich in keiner Weise problematisch und auch die ganzen Entwicklungen dort vor Ort in keiner Weise zu kritisieren. Sie kritisiert da insbesondere die Äußerung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in dem Zusammenhang von der SPD oder auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU. Denn die Tat, also diesen Anschlag auf die Gigafactory, hier als Beweis vermeintlicher linksradikaler Gewaltbereitschaft zu brandmarken und lautstark Repressionen anzudrohen, das hilft laut Bönig eben auch nicht. Und ihrer Meinung nach lenkt das von den eigentlichen Konflikten rund um Tesla in Grünheide ab, die es gibt und die berechtigt sind. Eine andere interessante Perspektive habe ich gelesen bei RBB, und zwar fand ich das nochmal sehr erhellend, weil das darstellt, dass es im Grunde solche militanten Aktionen, also radikalen Anschläge wie diesen hier, nur geben kann, wenn auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden ist. Und mit einer Akzeptanz gegenüber solchen radikalen Anschlägen und Taten auch zu rechnen ist, von Seiten der Aktivisten und der, wie manche sie ja sogar nennen, Ökoterroristen. Der Redaktionsleiter hier vom RBB-Studio in Frankfurt-Oder, Andreas Oppermann, der stellt das nämlich genau dar in seinem Beitrag und beklagt genau das. Also, dass es eben schon lange eine Antipathie gegen das Unternehmen von Elon Musk gibt, das ist zwar richtig, allerdings, betont er auch nochmal, setzt sich Tesla ja beispielsweise durchaus bei der Wiederaufforstung gerodeter Flächen für die Umwelt ein. Aber er betont eben, weil Tesla nicht richtig kommuniziert, kommt das bei vielen Menschen nicht an. Und Tesla macht auch Fehler, sagt er. Also vermeidet zum Beispiel den Dialog vor Ort und werde deshalb aus eigener Verantwortung her von den Anwohnerinnen und Anwohnern nicht respektiert. Also das eben ist auch ein Teil der Wahrheit, dass Tesla sich eben auch nicht wirklich anstrengt, hier das Klima zu verändern. Ja, und deshalb ordnet er ein, also ohne jetzt die Anwohnerin mitschuldig zu sprechen, dass es letzten Endes immer irgendeine geartete Akzeptanz gibt, wenn es die gibt, dass dann eben auch solche Anschläge passieren können, insofern man sich dann eben auch nicht wundern müsste.
Alles klar, dann vielen Dank für diesen Überblick. Hiermit kommen wir zum Ende des Konfliktthemen der Woche und wir starten rein mit den Perspektiven.
Analyse.
Wir starten rein diese Woche mit den Perspektiven und zwar mit der Analyse der Woche. Die kommt vom Nachrichtenportal T-Online und dort von dem Chefredakteur Florian Harms. Und der beschäftigt sich ja mit den Streiks, die uns hier gerade alle beschäftigt haben in Deutschland, vermutlich die letzten Tage, Donnerstag und Freitag, der sowohl die Bahn gestreikt als auch das Flughafenpersonal an den Flughäfen. Von daher ging vielerorts gar nichts, viele Leute konnten ihre Ziele nicht erreichen und das ist ja auch nicht der erste Warnstreik, sondern es ist jetzt schon seit vielen Wochen und Monaten folgt ein Streik auf den nächsten.
Tja, und da kann man sich ja schon fast fragen, kann Deutschland eigentlich überhaupt noch Kompromisse schmieden oder hören die Streitigkeiten denn niemals auf?
Ja, Florian Harms, der Chefredakteur von T-Online, der meint damit, eigentlich, ja, haben wir in Deutschland eigentlich die besten Bedingungen dafür, als Wirtschaft zu florieren und auch als Gesellschaft gut zusammenzuarbeiten. Und er erinnert daran, eigentlich haben wir Stabilität, wir haben Pluralismus, Wohlstand, Bildung, Kreativität, Motivation und internationale Anerkennung. Aber wir fesseln uns selbst. Wir haben für jede Eventualität 28 Vorschriften parat. Wir beklagen uns von morgens bis abends, verlieben uns in Probleme statt in Lösungen und sind uns immer selbst der Nächste. Und da hört man so ein bisschen raus, das ist zwar einerseits konstruktiv, aber natürlich ist es auch kritisch, weil er kritisiert eben, dass die Streiks, auch gerade die GDL-Streiks, aus seiner Sicht zu weit gehen, weil er meint, okay, hier geht es um die Forderung von einem kleinen Teil der Bahnbelegschaft und die wollen wirklich ihre Maximalforderungen durchsetzen und machen das eben immer wieder mit Warnstreiks, die gesamte Gesellschaft lähmen. Und er hat auch, das fand ich auch ganz spannend, Menschen aus der Politik interviewt, die eben gefragt, warum ist es eigentlich so, dass wir hier nicht zusammenkommen? Und da sagen ihm eben auch Politiker und Politikerinnen, Sie bekommen kaum noch etwas durchgesetzt, weil bei jedem Gesetzesentwurf irgendeine Lobbygruppe auf die Barrikaden geht. Mal sind es die Bauern, mal die Ärzte. Überhaupt sei in der überhitzten Mediendemokratie kaum noch möglich, Kompromisse zu schmieden. Sobald etwas entschieden werden soll, geht das Geschrei auf Facebook, auf X und in den Talkshows los. Jeder Kompromisswillige wird ruckzuck niedergebrüllt und als Meme abgestempelt. Also haut man lieber starke Sprüche raus, statt wirklich etwas zu bewegen. Und dann sagt er hier mit Blick auf die FDP-Politikerin, Strack-Zimmermann lässt grüßen. Also er meint im Grunde, wir haben deshalb auch so einen Stillstand und deshalb so ein Problem. Einerseits wegen Egoismus, aber andererseits auch, weil wir in so einer Mediendemokratie leben, dass jedes Mal, wenn eine Idee vorgebracht wird, die sofort kleingeredet und hart kritisiert wird in den Talkshows, in den sozialen Medien. Ja, und er will einfach so ein bisschen, dass wir uns darauf besinnen, hey, wir haben eigentlich viele Stärken, aber wir müssen eben auch bereit sein zu Kompromissen und vielleicht auch bereit sein, unsere Eigeninteressen mal ein Stück weit zurückzustecken, um gemeinsam als Gesellschaft voranzukommen.
Blick ins Ausland.
Als Gesellschaft zusammenzukommen. Ja, das wünscht man sich in den USA sicherlich auch, aber das rückt gerade auch diese Woche in weitere Ferne. Diese Woche in den USA, unser Blick ins Ausland, kommt von der Tampa Bay Times und zwar vom Kolumnisten Barry Golson.
Die Nachrichtenmeldung haben ja sicherlich alle mitbekommen. Es war Super Tuesday, lief überall in den Nachrichten hoch und runter. Wer sich für die US-amerikanischen Perspektiven interessiert und die auch in deutscher Fassung in kurz lesen will, hier nochmal der Verweis auf die Buzzard-App. Da könnt ihr euch über die Woche verteilt anschauen, wie wir das Thema begleitet haben. Wir haben uns hier heute gedacht, wir breiten es nicht nochmal in aller Ausführlichkeit hier aus, weil es ja auch wenig überraschend war, dass jetzt tatsächlich das Duell Biden versus Trump ist. Das haben die meisten davor auch schon sich gedacht und prognostiziert. Aber jetzt kommen wir zu der Perspektive, Felix, die du mitgebracht hast.
Genau, und ich fand die deswegen so interessant, weil die doch mal darstellt, wie die Stimmungslage eigentlich in den USA ist und auch aktuell wahrgenommen wird. Natürlich gibt es viel Kritik an Trump von den Demokraten und genauso viel Kritik an Biden von den Republikanern. Es geht kreuz und quer die gesamte Debatte in den USA. Aber Barry Golson hier in dem Beitrag der Regionalzeitung aus Florida, der stellt an dieser Stelle nicht ohne Galgenhumor fest, dass bei der Präsidentschaftswahl aktuell ein Duell zweier alter Gladiatoren ansteht und die zusammen ein Lebensalter von 158 Jahren erreichen. Und damit bezieht er sich auf eine Debatte, die in den USA aktuell auch geführt wird, nämlich sehr viele beklagen sich über das hohe Alter von dem amtierenden Präsidenten und dem ehemaligen Präsidenten. Und er vertritt in dieser Perspektive eigentlich eine ganz interessante Haltung, die und von der sich vielleicht auch viele eine ganze Scheibe abschneiden könnten. Nämlich er sagt, man sollte vielleicht einfach akzeptieren, dass hier die beiden Duellisten sehr alt sind und man sich etwas zurücklehnen müsste. Also er sagt, Gelassenheit wäre das, was jetzt an Betracht der neuen Situation auf uns zukommt, denn die Wahlen sind Ende des Jahres. Wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns, sagt er, wo wir uns ja nicht die ganze Zeit verrückt machen können. Also er sagt, diejenigen von uns, die Erfahrung haben, wissen, dass manchmal der einzige Weg, etwas Schwieriges zu überstehen, darin besteht, sich zu entspannen und der Show zuzusehen, selbst wenn es sich um einen blutigen Sport handelt. Er glaubt nämlich fest daran, und da ist er auch optimistisch, dass das amerikanische Volk am Ende den Gladiator, um im Bild zu bleiben, wählen wird, der Gnade walten lässt und nicht den, der Vergeltung verspricht. Er bleibt also hoffnungsvoll, dass möglicherweise Biden die Nase vorn hat. Aber in jedem Fall sagt er, und er ist selbst 78 Jahre alt, diese ganze Diskussion über das Alter, das hält er für nicht angebracht. Er selber stellt zum Beispiel, fand ich ganz lustig, den Punkt in den Raum, dass er sagt, er fragt sich, ob Trump und Biden beim TV-Duell überhaupt die 90 Minuten durchhalten können, denn er selber müsste in den 90 Minuten sicherlich mindestens einmal auf die Toilette rennen. Und er kennt es auch von sich selbst, dass er selbst den Namen seines Sohnes manchmal verwechselt. Und er sagt, das ist allerdings kein Zeichen dafür, ob man ein guter Präsident ist. Denn nur wenn man manchmal Gedächtnisaussetzer hat, heißt das nicht, dass man nicht auch ein guter Staatschef sein kann. Und ein guter Staatschef, der kann auch viel Erfahrung haben und viel emotionale Stabilität haben. Und das kommt eben auch mit dem Alter. Insofern findet er einfach unangebracht, diese Debatte über das Alter weiterzuführen und sagt, komm, bisschen mehr Gelassenheit. Das ist, was wir brauchen. Und Dario, ich glaube, diese Gelassenheit auch in der Beobachtung, die werden wir uns in den nächsten Monaten auch mal etwas gönnen. Denn das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur, die ist jetzt diese Woche erstmal abgeschlossen.
Die konstruktive Perspektive der Woche.
Ja, Gelassenheit, du hast es gerade angesprochen, ist gerade das Stichwort, was viele nicht empfinden, wenn wir auf den heutigen Tag blicken. Heute ist ja Weltfrauentag und diese Woche war ja auch der Equal Pay Day, also der Tag, wenn man den Durchschnitt der Gehälter aller Frauen nimmt in der Gesellschaft und den mit den Gehältern aller Männer vergleicht, dann müssen Frauen quasi bis zu diesem Tag umsonst arbeiten, weil sie so viel weniger im Schnitt verdienen. Also in diesem Fall jetzt aktuell ist es eben so, nur 26% der Frauen verdienen genauso viel oder mehr als Männer, aber eben bei 40% der betroffenen Frauen ist das Gehalt um mindestens 30% niedriger als bei Männern. Und wenn man sich den Stundenlohn mal anschaut, dann liegt er eben bei Frauen im Durchschnitt 2023 bei 20,84 € pro Stunde und Männer verdienen im Durchschnitt 25,30 € pro Stunde. Und es ist natürlich ein eklatanter Gap und er bleibt weiterhin groß und es wird viel darüber diskutiert, was kann man machen. Und da habe ich diese Woche was Spannendes gefunden bei WDR 5 und zwar eine konstruktive Lösungssicht auf dieses Thema.
Ja, dieses ungerechte System an der Stelle muss aufgebrochen werden, aber es ist doch gar nicht so leicht. Insofern total spannend, einen Lösungsvorschlag an der Stelle nochmal vorzustellen. Was ist denn die Möglichkeit, die beste Möglichkeit, um endlich dafür zu sorgen, dass Frauen genauso viel wie Männer in gleicher Position verdienen?
Ja, um es ganz kurz zu sagen, die beste Lösung wäre, wenn Frauen nicht ganz so gelassen sind, und zwar, wenn es um ihre eigene Gehaltsverhandlung geht. Und das ist die Perspektive, die hier bei WDR 5 geäußert wird. Und zwar interviewt dort Moderator Uwe Schulz die Unternehmerin Lubo Strobel. Die ist Gründerin und Geschäftsführerin und sie coacht Frauen darin, selbstbewusster in Gehaltsverhandlungen aufzutreten. Und das ist auch so ein Stück weit die Lösung, die sie Frauen mitgeben möchte. Denn sie hat eine Studie mitgebracht, fand ich relativ krass, dass die Zahl so hoch ist. Und zwar 41% der Frauen haben ihr Gehalt noch nie verhandelt. Ne? Und da sieht man eben auch einen deutlichen Unterschied zu Männern. Also bei Männern verhandeln die meisten Männer ihr Gehalt und nur 26% der Männer haben das noch nicht gemacht. Es zeigt also, Frauen trauen sich ganz oft nicht anzusprechen, dass sie vielleicht denken, sie hätten ein höheres Gehalt verdient. Und das führt in vielen Unternehmen einfach dazu, dass sie dann auch weniger bekommen, weil viele Unternehmenschefs sich nicht von sich aus denken, wir erhöhen jetzt das Gehalt, wenn da keine Verhandlung geführt wird. Vor allem, wenn die Verhandlung nicht selbstbewusst geführt wird. Und da hat sie sich eben jetzt vorgenommen, daran was zu verändern. Und sie sagt, es gibt im Prinzip 5 Schritte, die man machen kann als Frau, um selbstbewusster in der Verhandlung aufzutreten.
Okay, dann lass uns doch die 5 Schritte einmal der Reihe nach durchgehen. Was sind so die wichtigsten Punkte, um besser sein Gehalt verhandeln zu können?
Genau, also erstens sagt sie, man soll sich über seinen eigenen Marktwert bewusst werden. Also man soll recherchieren, wie viel ist das wirklich wert, was ich mache und was kann ich auch verlangen im Vergleich zu dafür, was in der Branche gezahlt wird. So. Der zweite Punkt, sagt sie, ist die eigene Einstellung. Also ganz viel ist eben das Selbstbewusstseinsproblem, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich weiß nicht, ich kann das nicht raushandeln oder ich verdiene gar nicht so viel oder ich brauche auch gar nicht so viel Geld. Und da meint sie, muss man erstmal dran arbeiten, also diesen inneren Monolog erstmal verstehen, den niederschreiben und daran auch was ändern, weil man das dann auch ausstrahlt. Der dritte Punkt ist die eigenen Erfolge betonen, also die nochmal wirklich aufschreiben, sich klar machen, wie kann ich die sehr gut unterbringen in einem Gespräch. Viertens, super detaillierte Vorbereitung auf das Gespräch. Und fünftens, sagt sie sogar, man soll einen Gesprächsleitfaden mit einem sehr kritischen Gegenüber konstruieren und das dann auch nochmal üben. Also so, wenn man jetzt wirklich harte Fragen bekommt, soll quasi in einem Dialog schon festgeschrieben werden und ein paar Mal durchgespielt werden, zum Beispiel mit Familienmitgliedern. Wenn man diese 5 Punkte berücksichtigt, meint sie, dann kann man auch ein besseres Gehalt raushandeln. Und das ist eben gerade für Frauen wichtig, die das oft nicht machen. Sie betont natürlich auch, das vielleicht nur nochmal zum Abschluss, dass es nicht nur die Gehaltsverhandlungen sind, weil es wirkt sonst vielleicht ein bisschen so, als wäre es einfach nur die Schuld der Frauen, in Anführungszeichen, dass sie jetzt nicht gut verdienen. Sondern natürlich ist es, sagt sie auch, wäre es auch für Unternehmen gut, sich bewusst zu machen, dass sie attraktiver sind, wenn sie ein faireres Gehalt und fairere Arbeitschancen eben auch für Frauen anbieten, weil sie dadurch natürlich auch mehr weibliche Talente anziehen können in ihre Firma. Und natürlich ist es auch so, dass es ein großes Problem ist. In Deutschland zum Beispiel gibt es ja Tarifverträge und Frauen sind oft in diesen Tarifverträgen einfach deshalb schlechter gestellt, weil sie sich zum Beispiel entscheiden, einfach länger in Elternzeit zu gehen als Männer. Und auch das führt natürlich dann strukturell dazu, dass die Gehälter niedrig sind. Aber individuell, was kann man verändern? Da sagt sie eben, ne, in ihr Coaching gehen oder eben diese 5 Schritte schon mal beherzigen und bei der Gehaltsverhandlung nächstes Mal selbstbewusster auftreten.
Wichtige Punkte von Lubo Strobel im Interview mit dem Moderator Uwe Schulz im WDR 5. Vielen Dank für diese Perspektive und das war's auch schon mit unserem Podcast diese Woche.
In der Redaktion waren diese Woche Sebastian Garthoff und Nico Burkhardt. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Freitag um 17 Uhr. Ihr findet den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Teilt ihn gerne mit euren Freundinnen und Freunden und gebt uns gerne eine Bewertung. Das freut uns sehr. Ansonsten wünschen wir euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Hoffen, dass ihr das schöne Wetter genießen könnt und melden uns zurück nächstes Wochenende hier auf dieser Plattform. Bis bald.
Bis bald und ciao.